Also noch mal eine Frage dazu, also zu den ökonomischen Motiven der Montanunion. Da hast du eigentlich noch gar nicht so gesagt, also welche Gelder sind da mobilisiert worden, welche Notwendigkeit bestand vielleicht im internationalen Wettbewerb überhaupt, also die europäische Stahlbranche zu vereinheitlichen. Das muss ja auch Ursachen haben.
Ja, wie gesagt, es gab ja schon Vorformen der Kartellbildung, ne, seit den 1920er Jahren. Und ja, natürlich war das, das ein weiteres Motiv auch, sich international günstig aufzustellen. Gab natürlich hinter den Kulissen auch viel Gerangel zwischen den Ruhrindustriellen und den Belgischen und so weiter. Und schon damals hatte die hohe Behörde das Instrument, bestimmte Entwicklungen durch Subventionen zu fördern. Ja, genauso wie heute die Europäische Kommission Subventionen vergeben kann, um bestimmte Regionen zu fördern, um bestimmte Wirtschaftszweige zu fördern, die Agrarindustrie und so weiter. Das war damals auch so. Also beispielsweise die belgischen Bergwerke, die waren sozusagen am wenigsten modernisiert, deswegen haben die viele Zuschüsse bekommen, um ihre Ausrüstung zu modernisieren, aber da sind dann oft eben durch die Eigentümer, der bekannteste Baron de Buell, ne, dem mehrere Bergwerke gehörten, der hat die Subventionen eingestrichen und hat gesagt, ja, wenn die Subventionen fließen, ne, dann komme ich auch so zu meinem Gewinn, dann brauche ich da die Bergwerke nicht groß zu modernisieren. Ja. Also die Zweckentfremdung von europäischen Subventionen, das war damals auch schon so. Weil zum Beispiel der größte belgische Bergwerkseigentümer, dieser Baron de Buell, der war gleichzeitig Schatzmeister der europäischen Bewegung. Ja, also die europäische Bewegung war auch eine von den USA angeregte Bildung, die also den europäischen Gedanken, ne, weiter verbreitete und so weiter. Der Baron de Buell war der Schatzmeister dieser Bewegung, der hat dann das Geld dann teilweise da reingesteckt in politische Werbung für die Weiterentwicklung der europäischen Idee und so weiter, ja.
Noch, also das sind die ökonomischen Gründe, zusammengehen und so, und wir haben vorher schon Kartelle gebildet, es gab aber auch diesen Spruch, ich weiß nicht mehr von wem, sozusagen von der politischen Ebene her, also diese europäische Vergemeinschaftung, die machen wir, um die Russen rauszuhalten, die Amerikaner drin zu halten und die Deutschen unten zu halten. Also so hauptsächlich aus französischer Sicht, denke ich.
Ja.
Das hat sich wahrscheinlich irgendwie gut überlagert, oder?
Ja, also ne, es hat natürlich in dieser Entwicklung hin zum heutigen, hat es natürlich ständig Kämpfe und Verschiebungen gegeben. Natürlich war politisch und moralisch Frankreich als eine der Siegermächte. Deswegen waren ja die meisten ersten Institutionen für die am Anfang der Europäischen Union, die waren ja alle in Paris. Ne, der Marshallplan hatte sein Koordinationsbüro in Paris und die NATO, ne, hatte ihren ersten Sitz in der Nähe von Paris. Alle möglichen Institutionen, das hat sich dann verschoben. Zum Beispiel mit de Gaulle, ne, dann haben die Amis gesagt, also dann lassen wir den NATO-Sitz nicht in Paris, sondern ne, zu unserem nächstbesten Vasallen, das waren die Belgier, ja, das sind sie nach Brüssel ausgehen. Ne. Also das waren dann ständige Verschiebungen, wo man, sagen wir mal, im Endergebnis sagen kann, dass zumindest politische, wenn auch nicht ökonomische, Übergewicht der Franzosen ist zurückgetreten zugunsten der Deutschen. Vor allem eben nach der Wiedervereinigung, wo dann sozusagen Deutschland oder die Bundesrepublik Deutschland halt noch mächtiger, größer und so weiter geworden ist. Also wenn ich sage, die Montanunion war die Keimzelle, dann heißt es nicht, dass die Kräftefelder, die damals so institutionalisiert worden sind, dass die dann so geblieben sind. ne, sondern es ist ein ständiger Kampf, oder jetzt kämpft das Macron-geführte Frankreich wieder etwas nostalgisch um die Führung in der Europäischen Union, und da geht es ständig hin und her. Ne? Das ist klar, zwischen Staaten, die eigentlich politisch immer noch nationalistisch agieren, obwohl sie ökonomisch so eng verflochten sind, ne, da geht es ständig hin und her.
Aber ich meine, sagen wir mal, es muss ja auch ein Fortwirken geben. Also die Ausrichtung der Stahl und Kohle im Dritten Reich auf den Krieg, auf die Kriegsproduktion, war sehr weit vorangeschritten. Das heißt, eine Durchdringung sozusagen deutscher Verwaltung und auch deutschen Kapitals, auch der Luxemburger Kohlebergwerke, so war 1945 sehr weit schon.
Genau.
Schon geliebt. Insofern ist es natürlich klar ein Widerspruch zwischen der politischen Situation und der ökonomischen Situation. Weil das Ruhrgebiet war mindestens 60% der europäischen Stahlproduktion,
genau,
in der Größenordnung gegenübereinander viel stärker und auch organisch weiterentwickelt. Besser zusammengesetzt durch eben gerade die großen Investitionen, die die Nazis für die Kriegsvorbereitung gemacht haben. Und deswegen spielt natürlich ganz klar eine Rolle, dass Deutschland in diesem Kontext politisch zwar erstmal niedergehalten werden musste, aber ökonomisch sich durchgesetzt hat. Das
ja, ziemlich eindeutig. Ja, richtig. Ja, ja, aber ökonomisch ist dann sozusagen Deutschland in der Montanunion auf Druck der USA sozusagen bevorteilt worden. Die Franzosen hätten ja eine viel weitergehende Zerschlagung der Ruhrindustrie, die hatten ja gewollt. Die saßen ja in der Ruhrbehörde drin. Mhm. Aber die Entscheidung stand eigentlich an, was machen wir? Ne? Und die Franzosen haben in dieser Ruhrbehörde drauf gedrängt, die Ruhrindustrie zu schwächen, zu zerschlagen. Und der Kölner Bankier Pferdmenges hat dann mit der französischen Regierung verhandelt und gesagt, ja, ihr könnt euch da einkaufen und teilen. Ne? Aber das war den Amis alles viel, viel zu unklar. Die haben gesagt, weg mit dieser ganzen Ruhrbehörde. Ne? Wir wollen dieses nicht entscheidbare Gezänk zwischen Franzosen und Bundesdeutschen wollen wir beenden. Wir machen eine neue Behörde, in der wir sagen können, wer ist Chef und wie geht es da los. Ja, und wichtig scheint mir eben, dass die Regelung des Arbeitskräftemanagements, ja, des Wanderarbeitermanagements in der Montanunion begonnen hat. Hat natürlich heute sozusagen ganz andere Formen angenommen. Du brauchst heute zwischen der Bundesrepublik und Bulgarien keinen Staatsvertrag mehr machen. Das wird alles in der Europäischen Kommission geregelt. Ab wann, unter welchen Bedingungen eben Menschen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten, nach welcher Frist und so weiter, die dann eben weiter in andere Staaten der Europäischen Union auswandern dürfen, sich als Arbeitskräfte anbieten dürfen und so. Aber der Beginn, also mit Freizügigkeit und ohne wirkliche Arbeitsrechte. Das ist der Kern, der mit der Montanunion begonnen hat.